Dann drücken wir auf Record. Herzlich willkommen zur 12. Folge des Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit einer besonderen Ausgabe, denn wir haben den einzig wahren Thomas Hutter zu Gast. Grüß dich, Thomas.
Hi.
Du bist der gefühlt erste Facebook-Experte im deutschsprachigen Raum, deswegen warst du auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Aber du bist der erste Gast, den wir tatsächlich ein zweites Mal in unserem Podcast begrüßen dürfen. Und ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, den ultimativen Jahresrückblick zum Thema Facebook und Facebook-Ads mit mir jetzt einmal zu bestreiten. Dieses Jahr war voller Ereignisse. Wir alle haben sehr viel Gas gegeben auf der Plattform, haben sehr viel mitbekommen, was Facebook so geschraubt hat im Hintergrund. Aber wie war denn dein persönliches Jahr 2018, fernab von all den Facebook-Updates und Änderungen?
Also zuerst einmal danke, dass ich das zweite Mal darf dabei sein. Und du weißt ja, alle guten Dinge sind drei. Ja, 2018 war so ein ziemlich bewegtes Jahr. Einerseits, du hast gesagt, Facebook hat relativ viele Dinge gemacht, da sind ja auch viele Dinge schiefgelaufen, beziehungsweise vielleicht nicht so, wie wir uns das alle vorgestellt haben, aber da kommen wir ja dann auch noch darauf. Ansonsten, ja, privat war viel los, geschäftlich kannst du dir ja auch vorstellen, das Thema ist ja grundsätzlich fast in aller Munde und alle wollen in diesem Bereich mehr machen und Gas geben und gleichzeitig sind natürlich auch Kostendruck und DSGVO spielt ja 2018 auch noch kräftig mit. Also ich wünsche mir für 2019, dass es vielleicht das eine oder andere ein bisschen weniger hektisch und ein bisschen geplanter vorgeht.
Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ja. Dein Blog thomashutter.com ist 9 Jahre alt geworden. Damit bist du, glaube ich, einer der ältesten Facebook- oder deutschsprachigen Facebook-Blogs, die es da draußen so gibt. Erstmal herzlichen Glückwunsch von uns dazu.
Danke. Ja, wir haben da tatsächlich, ich glaube, 2 Tage hinter Jens und Philipp gestartet, ohne dass wir die damals gekannt haben. Und ja, wenn man so zurückdenkt, denke ich häufig mal, fast schon wieder 9 Jahre das Ganze. Und auf der anderen Seite kommt dir das eine oder andere vor, wie es gestern war.
Das Gute ist natürlich, dadurch, dass ihr so akribisch seid und jedes mögliche Update und alles irgendwie auch publiziert und dazu Stellung bezieht, kann man auf eurem Blog sehr gut recherchieren.
Ja.
Und ich bin einfach mal euren Blog durchgegangen und habe so die spannendsten Updates und relevantesten Updates für mich zusammengefasst. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht alle Updates im Detail irgendwie besprechen, weil dafür gab es einfach zu viele.
Du hast ja, glaube ich, auch nicht 5 Stunden Zeit heute, oder?
Ja, das ist richtig. Es ist ja auch schon spät am Abend, aber wenn unsere Hörer das hören, dann ist die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. In der Regel hat man da die besinnliche Zeit mit der Familie hinter sich gelassen und das Silvesterfest vor der Brust. Das heißt, es ist so ein bisschen Orga-Stress, aber ich glaube, viele nutzen auch die Zeit, um sich jetzt zu informieren. Und deswegen fassen wir das ja auch zusammen, aber gefühlt war es ein Jahr, in dem es, glaube ich, noch oder es gab noch nie so viele signifikante Änderungen in der Usability, in der Art und Weise, wie Ads ausgespielt werden und auch in der Art und Weise, wie sich das ganze Thema so verändert hat. Also bestätige mich oder korrigiere mich, eigentlich gab es jeden Monat ein Thema, wo man sich irgendwie grundlegend hinterfragen musste oder hinterher sein musste.
Also es waren sehr viele technische Neuerungen, dann gab es aber gleichzeitig auch, ich glaube, für alle, die sich damit befassen, extrem einschneidende Änderungen. Und ja, gefühlt musste man einige Strategien, die man sich zurechtgelegt hat, 2-3 Mal hinterfragen in diesem Jahr.
Begonnen hat das ja eigentlich mit einem ziemlich lustigen Ereignis, denn du hattest gar keinen Feed,
richtig? Ja. No Feed for Old Men war dann irgendwo mal das Ergebnis daraus. Ich hatte tatsächlich über, ich glaube, 3 oder 24 Tage lang absolut keinen Newsfeed auf keinem der Geräte und das war ziemlich strange. Danke an dieser Stelle nochmals an die bei Facebook Deutschland, die sich dafür eingesetzt haben, dass ich wieder mit News bedient werde. Aber war eine ziemlich spezielle Erfahrung und also wenn man es ganz ernst nimmt, ich war, glaube ich, noch nie so produktiv bei der Arbeit.
Okay, also das Algo-Update, was dann kam am Anfang des Jahres, hatte ja so ein bisschen die Kernaussage, mehr Content von Freunden, weniger Content von Seiten, so ein bisschen zusammengefasst. Jetzt hast du gar keinen Content mehr gehabt.
Also vielleicht nicht ganz korrekt, ich habe noch meine eigenen Beiträge gesehen, aber das war es dann auch schon. Also es war sehr egozentrisch.
Build your own Filter-Bubble.
Ja, genau.
Vor allem bei Publishern ist ja die organische Reichweite irgendwie nach dem Einbruch oder nach dem Update irgendwie nicht eingebrochen, aber definitiv zurückgegangen. Zeige den richtigen Leuten den richtigen Content, scheint da irgendwie nicht richtig angekommen zu sein oder gerade besonders dort hat Facebook reguliert. Ihr betreut ja jetzt auch viele Kunden aus unterschiedlichen Bereichen. Das Update habt ihr sicherlich auch signifikant bei allen Seiten gespürt, die ihr betreut habt, oder?
Bei allen Seiten nicht, aber bei ganz vielen Seiten. Und ich behaupte jetzt mal, die Kunden, die bereits vorher sehr intelligent sich überlegt haben, welche Inhalte sie für wen publizieren und dann auch entsprechende, ich sage jetzt mal, Newsfeed-Beschränkungen oder generell Publishing-Beschränkungen vorgenommen haben, da merkte man tatsächlich dieses Update weniger stark als bei denen, die grundsätzlich einfach an alle alles raus haben.
Wir haben tatsächlich auch lustigerweise dann ab dem Januar bei einem Kunden komplett umgestellt, weil er seine Marke auch komplett anders ausgerichtet hat. Und der hat primär auf Videoinhalt gesetzt und bei ihm ist tatsächlich die organische Reichweite dann gestiegen, auch ohne Ad. Mhm. Also das war, aber der bedient auch seine Zielgruppe sehr spitz und kennt seine Nische und weiß, wie er punkten kann in Form von Interaktionen und auch Content, der in irgendeiner Form...
Ich sage jetzt mal, dieses Update hat uns nicht so schwer getroffen, weil wir predigen eigentlich unseren Kunden schon seit 2-3 Jahren diese Vision Zero. Beziehungsweise wir haben unseren Kunden eigentlich schon lange immer gesagt, die Dinge, die für euch wichtig und relevant sind, die ein Ziel verfolgen, die müsst ihr so oder so pushen mit Hilfe von Ads. Und alles, was irgendwie organisch ist, ist ein Geschenk von Mark Zuckerberg. Und wenn man natürlich mit dieser Strategie grundsätzlich schon gearbeitet hat, dann ist man sich, was ist relevant, was ist zielführend, welche ist die richtige Zielgruppe. Das war per se schon Teil der Planung und darum hat das vielleicht den einen oder anderen weniger schlimm getroffen, als das grundsätzlich ausgesehen hat mit dieser Ankündigung. Aber nichtsdestotrotz gab es natürlich bei einigen schon signifikante Einbußen.
Absolut. Und da muss man ja auch immer hinterfragen, also die Vision Zero, die haben, glaube ich, einfach auch viele nicht ernst genommen, wo man dann gerade bei den Publishern und Verlagen dann auch merkt irgendwie, dass auch eine gewisse...
Wobei, das spürt man ja auch heute noch, wenn du in vielen Gruppen querliest, wie viele Leute das immer noch versuchen, Inhalte auf maximale organische Reichweite zu trimmen. Und dann eigentlich die Ziele eher sekundär setzen nach dem Motto, ich brauche zuerst viel Reichweite und weniger das Ziel im Fokus. Also ich glaube, das ist nach wie vor bei einigen noch nicht angekommen.
Absolut. Aber dennoch kann man festhalten, dass dieses Jahr auf jeden Fall auch ein wichtiger Pfeiler der Social Media oder Facebook Strategie war, sich spätestens dieses Jahr mit dem Thema Ads zu beschäftigen, wenn man noch die richtige Zielgruppe erreichen möchte.
Absolut.
Ein zweites Update, was dann so schleichend kam. Wir haben uns vom Power Editor verabschiedet.
Jein. Ich meine, im Prinzip haben wir jetzt den Power Editor, heißt jetzt einfach Werbeanzeigenmanager, aber die grundlegenden Funktionen, die den Power Editor früher so markant besser gemacht haben als den herkömmlichen Werbeanzeigenmanager, die sind ja eigentlich geblieben. Und von dem her, also für mich war das eigentlich irgendwo mal so eine logische Folgerung, dass das mal zusammenwachsen sollte. Aber genau diese Vorteile wie Masseneditierung, ich arbeite jetzt mal primär lokal und wenn dann alles passt, lade ich das Ganze zu Facebook hoch. Das waren ja vorher eigentlich die Markenzeichen vom Power Editor und von dem her kam das eigentlich ganz gelegen.
Das Lustige ist ja, dass teilweise im Wording, wenn man so Links kopiert oder auch über die Hilfe-Button hovert mit der Maus, dass teilweise das Wording tatsächlich noch existent ist.
Absolut.
Ne? Dass die Begrifflichkeit einfach nicht verschwunden ist. Es ist schön, einfach auf einem System zu arbeiten und nicht auf unterschiedlichen, gerade wir sind ja auch oft auf Seminaren und Workshops unterwegs und dann das nur über ein System
zu arbeiten. Das sorgt ja vorher generell häufig für Verwirrung.
Absolut. Ja. Gibt es denn Features im Werbeanzeigenmanager, die dir in irgendeiner Form fehlen?
Da gibt es doch einige und ich sage mal, die Wunschliste für Weihnachten ist noch relativ lang und trotzdem glaube ich irgendwie nicht mehr ganz so daran, dass das in den nächsten 7 Tagen noch alles ausgerollt wird, was man da noch gerne hätte. Wobei das sind teilweise wirklich Kleinigkeiten, wo du einfach denkst, okay, das würde im Alltag das Leben dann nochmals wesentlich erleichtern. Teilweise Usability-Dinge,
ja.
Wo man heute halt vielleicht 3, 4 Klicks braucht, wo man eigentlich denkt, ja gut, mit einem Button X wäre das vielleicht in einem Klick lösbar. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, das Tool hat sich ja markant verbessert. Das sind einige Dinge, die früher nicht gingen oder die halt nur über ganz viele Umwege möglich waren, die wurden vereinfacht und auch diese Möglichkeiten, dass man relativ schnell sich jetzt mal ein Setup anzeigen lassen kann in einer sehr zusammengefassten Form, das kommt schon denen, die viel damit arbeiten, entgegen. Wobei ich verstehe, dass irgendwo halt auch, dass Facebook da einen Spagat macht zwischen, ich sage jetzt mal, uns Profi-Nutzern, die tagtäglich mit dem Tool arbeiten und trotzdem halt versuchen, das Ganze irgendwo durch noch geführt durchzubringen für die Menschen, die halt nur ab und zu Edge schalten. Und ja, was ich mir wünschen würde, wäre bei gewissen Funktionen so noch ein Profi-Mode oder so, den man einschalten könnte, wo man einfach ganz viele unnötige Informationen auch ausblenden könnte.
Ja, ja, und zum anderen dann irgendwo die mobile Abbildung der Ads-Schaltung. Ne? Also ich finde es irgendwie krass, dass die Plattform als solche Mobile First seit Jahren propagiert und den mobilen Fokus so stark setzt, aber die Ads-Schaltung am Handy irgendwie oder am Tablet oder am Smartphone als solche immer noch irgendwo sehr holprig ist, beziehungsweise einfach nicht den kompletten Funktionsumfang.
Wobei, da muss ich jetzt sagen, wobei das ist vielleicht wieder meinem Alter geschuldet. So bei der Ads-Erstellung und Ads-Wartung kann ich jetzt also tatsächlich relativ gut mit diesem Desktop-First arbeiten. Weil wenn ich solche Dinge mache, will ich ja eigentlich auch relativ schnell und effizient sein. Und das habe ich ja bei vielen Dingen weder am Tablet noch am Smartphone. Also daher kann ich eigentlich ganz gut damit leben. Ich habe ja am liebsten eigentlich auch gerne 3 Bildschirme von mir und nicht nur einen.
Absolut. Aber wir kennen ja beide ganz gut die Seminarsituation, und dann sitzt auf einmal jemand vor dir, der sagt, ich schalte meine Anzeigen und mache das ganze Zeug nur am iPad oder am Tablet, dann wird es tatsächlich schwierig.
Ja, absolut. Also da könnte man nachbessern. Was ich mir noch viel mehr wünschen würde, wäre irgendwo, ich meine, das Reporting Future beispielsweise wurde ja in diesem Jahr enorm verbessert mit dieser integrierten Pivot-Ansicht. Aber das Ganze grafisch, das wäre.
Also dann unter den Werbeanzeigenberichten einfach noch ein bisschen intuitiver
Grafik. Mal schnell sagen kann, hey, hier hätte ich jetzt mal gerne irgendwo ein Balkendiagramm oder ein Liniendiagramm und zeig mir doch die und die und die Werte gleichzeitig darin an. Dazu sind ja jetzt aktuell immer noch, entweder ich mache das irgendwo mit Excel oder ich habe ein Reporting-Tool zur Hand, das das visualisiert. Und das müsste ja theoretisch nicht sein.
Absolut. Gut, wir arbeiten auf dem Werbeanzeigen-Manager und wir kommen zu einem Update, das uns alle sehr, sehr stark beschnitten hat, beziehungsweise auch das öffentliche Meinungsbild zum Thema Facebook und zur Plattform bestimmt hat, denn im April gab es das Thema Cambridge Analytica und das Thema habe ich jetzt so ein bisschen beschrieben mit Achterbahnfahren mit Facebook. Wie hast du die Zeit um Cambridge Analytica erlebt? Weil bei uns war es einfach viele Nachtschichten und viele Anrufe von Kunden, die sich auf einmal unsicher waren und so ein bisschen das Vertrauen einfach auch in die Plattform verloren haben. Wie hast du die Zeit dann so im April, Mai erlebt?
Also eigentlich ruhiger, als du jetzt das beschreibst. Ich fand die Berichterstattung generell zum Thema katastrophal. Also okay. Da wurden halt auch in der Presse ganz viele Dinge vermischt, vielleicht teilweise auch falsch dargestellt. Ich meine, die sich schon relativ lange mit diesem App-Universum und API etc. auskennen, für die war das ja eigentlich nur die Frage der Zeit, bis sowas mal irgendwo aufklatscht. Ich habe da auch mit einigen Kollegen war ich da in Kontakt. Früher waren wir ja massiv mehr appseitig unterwegs, so wie heute viel mehr mit Ads machen und Apps eigentlich nicht mehr so ein Thema ist. Und für viele war das eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass jetzt da mal etwas hervorkommt, beziehungsweise diese Thematik Wahlmanipulation, wenn man dem so sagen will, oder Beeinflussung von Zielgruppen über ziemlich genau ausgesteuerte Ads, das war ja grundsätzlich nichts Neues. Obama hat man teilweise ja dafür gefeiert.
Aber es war ja schon so, dass im Mainstream zum ersten Mal Facebook und Anzeigenschaltung und genau diese Zielgruppensegmentierung und das granulare Anzeigenschalten in der Form irgendwo ins Bewusstsein gerufen
wurde. Ja, wobei, das Ganze war ja schon einmal Thema, als Obama das zweite Mal gewählt wurde. Lustigerweise ja damals auch mit Cambridge Analytica etc. Nur irgendwie hat man das damals wahrgenommen, dass man sehr granular taktieren kann, allerdings das halt vielleicht weniger damit zu tun hat, dass eine Firma über, ich sag jetzt mal, mysteriöse Wege Daten dazu gebraucht hat. Okay. Aber so ganz neu war das nicht. Was auf unserer Seite relativ ruhig verlief, wir hatten tatsächlich von allen Kunden nur einen einzigen Kunden, der da wissen wollte, also beziehungsweise die Anfrage war dann eher, unser Mutterhaus sitzt in England. Cambridge Analytica hatte ja auch da in England den Sitz. Die Frage war dann eher, ist das, was wir auf Facebook tun, ethnisch, moralisch, alles vertretbar? Okay. Aber wir hatten eigentlich keine Zweifel, im Gegenteil, bei einzelnen Kunden wurden eigentlich in der Zeit sogar Budgets erhöht. Das war eigentlich nicht so irgendwie nach dem Motto, jetzt haben wir kein Vertrauen mehr etc., hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir in der Vergangenheit bei vielen Kunden schon sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht haben im Zusammenhang mit Custom Audiences, was muss man da beachten, was muss man datenschutzrechtlich beachten und. Dass für die Kunden das eigentlich grundsätzlich schon klar war, dass man das möglichst auf der sicheren Seite anwendet. Und entgegen einigen anderen Kollegen, wo man teilweise Dinge lesen kann, haben wir eigentlich auch immer dafür eingesetzt, dass man grundsätzlich Datenschutzrichtlinien einhält und dass man gewisse Dinge darf und andere Dinge nicht darf. Und das ist da eigentlich nicht...
Aber welche Datenschutzrichtlinien legst du dann zugrunde?
Also ich sag mal grundsätzlich alles, was irgendwie mit Upload von Daten zu tun hat. Das war ja häufig in den Diskussionen vor Cambridge Analytica, sprach man da eigentlich immer so ein bisschen von Grauzone. Aber wenn man das, wenn man das ganz nüchtern betrachtet hat, gab es ja eigentlich gar nie eine Grauzone. Und mit der DSGVO wurde ja dann also eigentlich auch noch das Ganze eigentlich legitimiert, beziehungsweise man musste sich dann damit auch mehr auseinandersetzen. Was für mich rund um Cambridge Analytica eigentlich eher schwierig war, es gab da halt ganz viele Diskussionen, wo man merkt, viele verstehen das Ökosystem von Facebook nicht. Und dass Apps auf Daten zugreifen und dass Menschen schlussendlich irgendwo auch eine gewisse Freigabe von Daten gemacht haben oder eben halt nicht eingeschränkt haben, das müsste ja, also mindestens den Menschen, die sich intensiv mit der Plattform beschäftigen, war das nichts Neues. Dass allerdings Facebook da ein wenig blauäugig, wenn man das vielleicht so abgeschwächt ausdrückt, diese Gefahr irgendwie nicht gesehen hat oder vielleicht auch nicht wahrhaben wollte. Das hat mich relativ stark überrascht. Und man muss ja schon dazu sagen, was Facebook an PR-Arbeit in der Zeit geleistet hat, war eher ein bisschen schwach.
Okay. Gut, die PR-Arbeiten müssen andere bewerten. Für uns zählen die Fakten, die sich dadurch jetzt geändert haben. Im Zuge des Cambridge Analytica-Skandals gab es eigentlich für mich so die tiefgreifendsten Änderungen im System überhaupt, weil viele technische Dinge einfach nicht mehr möglich waren, beziehungsweise Zahlen, Datenmaterial, auf das man vorher zurückgegriffen hat, nicht mehr einsehbar
ist. Gerade so rund um Größen, Custom Audiences etc., teilweise Zielgruppen-Overlay, wobei das ja eigentlich nicht mit Cambridge Analytica im Zusammenhang stand, sondern mit einem gleichzeitigen Bug, beziehungsweise ob das ein Bug ist, kann man dann noch diskutieren, aber eine Forschungseinheit einer Uni, die haben ja herausgefunden, wenn man bestimmte Custom Audience Größen einsetzt und dann ist man in einem Rundungsbereich drin. Man hat ja da nie ganz genaue Zahlen gesehen, ob jetzt das war ja immer plus minus 100 beziehungsweise 1000 gerundet. Und die haben ja dann festgestellt, dass wenn sie genau am Rundungssprung sitzen, und dann eine Datenveränderung vornehmen, dass so eigentlich von einzelnen Nutzern Daten zurückverfolgt werden konnten. Und dann wurde das ja im Zusammenhang mit diesem Bug dann gekillt, dass man Größenabschätzungen genau machen konnte. Zum Glück sind die jetzt mittlerweile zum Teil ja wieder zurück. Was wesentlich einschränkender war, rund um die Audience Insights beziehungsweise Zielgruppenstatistiken heißt das ja, glaube ich, in Deutsch. Das war für uns ein sehr, sehr wichtiges Tool, um Personas zu erarbeiten, um vielleicht auch gewisse CRM-Daten, die in einem Unternehmen verwendet werden, zu verifizieren. Stimmen die Personas-Überlegungen des Marketings überein mit effektiven Daten? Und da hat das uns ziemlich hart getroffen.
Okay.
Und da ist irgendwo halt auch die Hoffnung, dass das vielleicht nicht mehr ganz so genau wie es früher war, aber in irgendeiner Form wieder zurückführt, weil das war natürlich schon ein riesen Mehrwert, den man hatte, um tiefergehende Analysen der Zielgruppen vornehmen zu können.
Die Audience Insights als solche sind ja noch verfügbar, nur halt entsprechend nicht in der granularen Segmentierung dann auf der Ebene, wie es früher möglich war.
Vor allem ohne Custom Audience Daten, die waren ja richtig spannend.
Genau. Also du hast quasi CRM-Listen gematcht auf Interessen, Demografie.
Beziehungsweise wir haben natürlich bei einigen Kunden, wo das datenschutzrechtlich möglich war, haben wir teilweise ganze Newsletter, Abo-Listen, komplett quer verglichen, was sind das für Menschen, die ein Newsletter bekommen, wie matchen die mit den Marketing-Personas, die im klassischen Marketing gebildet wurden. Und das war natürlich ein extrem spannendes Tool, um auch gewisse Überlegungen zu treffen, wen gehst du mit der Werbung überhaupt an? Oder nehmen wir mal ein Beispiel, du hast eine Webseite, die sehr granulare beziehungsweise sehr breite Zielgruppen zulässt, du nicht wirklich weißt, wer sind die Kunden, weil du die nie zu Gesicht bekommst, dann war das natürlich schon mal spannend, dass du sagst, du, ich mache mal zuerst eine Analyse der Besucher der Webseitenbesucher und schau mal, was haben die überhaupt für Interessen, wo liegen die demografisch und. Und das sind natürlich relativ wichtige Informationen, die eben aktuell halt nicht zur Verfügung stehen.
Absolut. Dann hoffen wir, dass sie zurückkommen. Schauen wir mal, wie Facebook das löst. Ein weiteres Thema, was verschwunden ist, beziehungsweise dann auch stark in der Kritik war, war das Thema Partnerkategorien, also Third-Party-Data, Daten, die angeliefert wurden von Datendienstleistern, mit denen du das Facebook-System anreichern konntest, um Targeting-Optionen, zum Beispiel nach Haushaltsnettoeinkommen. Die gibt es ja wieder jetzt in einer Form Workaround, waren aber eine Zeit lang weg und sind definitiv nicht mehr so einfach zu nutzen wie früher. Wir hatten tatsächlich ganz gute Erfahrungen mit den Partnerkategorien, ist natürlich auch immer abhängig von den Kundensegmenten, die man bedient. Und es war schon auch ein Punkt, wo man sagte so, okay, ab jetzt müssen wir strategisch, gerade was im Targeting-Persona im Bereich unterwegs ist, irgendwie nochmal neu ansetzen.
Ja, das war in der Tat bei einigen Dingen hinderlich, vor allem bieteten ja die Partnerkategorien doch noch einige Ansatzpunkte, die über Interessen oder Verhalten praktisch nicht abgedeckt sind. Und da sehen wir auch immer wieder, auch bei Diskussionen, gerade in den Seminaren etc., dass da teilweise schon auch bei Interessen und Verhalten teilweise sehr abstrakte Denkweisen angewendet werden. Also gerade zum Beispiel Luxusgüter. Nur weil ich Mercedes geliked habe oder Fan von Rolls-Royce bin oder Ferrari, heißt das ja noch keineswegs, dass ich auch die Kohle dazu habe, mir so ein Luxusgut überhaupt einmal zu kaufen. Und das waren natürlich gerade spannende Dinge im Zusammenhang mit Automobil, aber auch generell mit Haus, Hauseigentum, Kreditverhältnisse, Einkommensverhältnisse, die da wesentlich mehr Ausschussmöglichkeiten gaben, als jetzt beispielsweise halt Interessen oder Verhalten zeigen.
Aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, zu einem Dienstleister zu gehen, wie zum Beispiel zu Axiom, und sich die Partnerkategorien oder Kategorien in dem Umfeld freischalten zu lassen, aber jetzt eben über einen anderen Workaround. Und die Daten sind dennoch spannend, und jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, Luxus, Uhren oder also Luxus, Güter, Uhren, Autos, Investitionsgüter, der kann sich da definitiv mal informieren, was Third-Party-Data noch für ihn leisten kann. Dann gab es noch das Thema Apps, ne? Du hattest eben das Thema kurz angesprochen, gerade die ganzen Messenger-Bot-Geschichten. Also wir hatten selber ja das Ads-Camp dann am 4. Mai, glaube ich, in Köln, und wir wollten unbedingt einen Bot ins Leben rufen für die App und haben halt lange überhaupt gar keine Permission bekommen, weil der Anbieter, das Software-Tool, mit dem wir diesen Bot gebaut haben, einfach keine Möglichkeit mehr hatte, uns den zur Verfügung zu stellen. Da wurde auch sehr viel auf den Kopf gestellt, und ich glaube auch viele Tool-Anbieter da draußen im Social-Media-Analytics-Bereich, die hatten doch eine sehr schwere Zeit.
Ja, absolut.
Dann irgendwo damit einhergehend, dann im Mai, Juni gab es das Gespenst der DSGVO, wie ich es so schön nenne. Die Datenschutzgrundverordnung kam, hat sehr viel Arbeit erzeugt, auf jeden Fall, sehr viel Aufklärungsarbeit, sehr viel Gespräche. Ich
glaube auch, dass einige Anwälte sehr gut verdient haben sollen.
Ja, glaube ich auch. Es war, gut, aber es gab noch nie, also für mich persönlich, es gab noch nie in meinem Bekanntenkreis oder im persönlichen Bekanntenkreis, die gar keine Ahnung von Ads haben oder von Facebook als solche, war noch nie dieses Thema Datenschutz und was passiert eigentlich mit meinen Daten und darf ich jetzt überhaupt noch auf einer Veranstaltung Bilder machen und was gebe ich eigentlich von mir preis und wie auch immer. Die Wahrnehmung und das Bewusstsein war noch nie so präsent wie zu dieser Zeit. In Köln gibt es jetzt mittlerweile an jeder Straßenbahn tatsächlich irgendwie so einen Datenschutzhinweis, das gefilmt wird und wo man da entsprechend Einspruch einlegen kann. Aber auch für Facebook-Marketer hat die DSGVO natürlich für sehr viel Arbeit gesorgt. Wenn man das Thema jetzt so ein bisschen 6 Monate zurückblickend betrachtet, nur ein Sturm im Wasserglas oder hat sich grundlegend was in der Arbeitsweise geändert?
Nee, grundsätzlich geändert hat sich da eigentlich nicht wahnsinnig viel. Also eben, ich habe das vorher beim Thema Customer Audience schon gesagt, wir haben uns ja eigentlich immer sehr stark dafür eingesetzt, dass man mit legalen Mitteln arbeitet, und einige Dinge rund um diese, gerade um den Einsatz Pixel Customer Audiences, das haben wir ja vorher der DSGVO schon recht ernst genommen. Wir haben das Glück, dass wir mit sehr vielen großen Kunden arbeiten und haben auch aus teilweise ads-technischen Überlegungen schon früh mit bei diesen Kunden mit Anwälten gearbeitet, wie mit einem Carsten Ulbricht, der sich im Thema ja sehr, sehr gut auskennt, und waren in einigen Dingen eigentlich schon, ich sage jetzt mal, vor einem Jahr, vor 1,5 Jahren mit diesen Überlegungen eigentlich schon so weit, wie es die DSGVO wollte. Tatsächlich, was ich festgestellt habe, ich glaube, zu kaum einem Thema gab es so viele Missinformationen und auch Panikmachen unter den Anwälten, Clickbaits und weiß der Teufel was, wo dann Halbwissen mit Halbwissen vermehrt wird. Ich meine, wenn ich Halbwissen mit Halbwissen zusammenbringe, dann habe ich am Schluss Viertelwissen. Und das hat das Ganze sicherlich nicht vereinfacht und auch bei vielen Ängsten geschürt. Und Ja, ich meine, grundsätzlich die DSGVO, da kann man geteilter Meinung sein, aber sie ist halt grundsätzlich so beschlossen worden und wir Marketer müssen das Beste daraus machen. Und da hilft es schlussendlich nur, wenn man sich Anwälte zur Hilfe nimmt, die das Thema verstehen und zwar nicht nur aus juristischer Sicht, sondern möglichst auch einen technischen Bezug haben und grundsätzlich halt auch Marketing verstehen. Und von dem her hat es die wenigsten Kunden irgendwie auf den falschen Fuß erwischt.
Aber es gab ja noch keine Abmahnung in dem Bereich 20 Millionen Euro oder so, ne? Also das
Wobei
muss
ich
man ja auch.
habe jetzt auch diese Anwälte, die Panik geschoben haben, die waren ja schon in anderen Themen teilweise nicht so seriös. Und die Anwälte, wo ich in dieser Thematik hier als seriös empfand, die haben ja eigentlich auch immer ein bisschen diese Erwartungshaltung heruntergestuft und haben gesagt, ey, macht euch nicht die Hosen voll, weil zuerst kommt das und das und das und erst dann wird überhaupt mal eine Buße ausgesprochen. Und ich meine, absehbar war ja das auch, dass diese Datenschutzbehörden, die dann schlussendlich eingreifen müssen, rund um die DSGVO, nicht weniger Arbeit haben. Und man konnte ja nicht lesen, dass die jetzt irgendwie Personal im Faktor 10 aufgestockt haben. Also, dass da der Ball dann nachher eher ein bisschen flach gehalten wird, das war ja eigentlich zu erwarten.
Also der Flaschenhals bei den Behörden.
Genau.
Gefühlt tatsächlich, also gerade beim Thema Pixel-Einsatz und auch bei dem Upload der Custom Audience-Listen, gerade wenn wir Kunden haben, die sich neu dem Thema widmen, ist das immer ein Thema. Also, ne, das ist das, was hängen geblieben ist. Aber was auch hängen geblieben ist oder was so ein bisschen durchschwingt, ist, wir kümmern uns darum, aber es ist ja bis jetzt noch nicht wirklich was passiert. Ne? Also das, was du genau gesagt hast, da wurde sehr viel Angst geschürt. Aber am Ende ist es immer noch eine gewisse Unsicherheit, weil die Rechtsprechung als solche ja noch aussteht, weil keiner weiß, wie
Ja.
so ein Urteil dann aussieht, sorgt natürlich immer noch für einen gewissen
Ja, das
Unsicherheitsfaktor.
ist natürlich so, wobei ich glaube, auch bei dem Thema kann man relativ entspannt bleiben, weil wenn man das Ganze relativ hart verfolgt, also wenn man sagt, okay, man haltet sich eher an die strengen Grundsätze und nicht an die einfachen, die einige Anwälte auch vertreten, dann dürfte man ja auch nachher auf der sicheren Seite sein. Wenn man ich sage jetzt mal, die Terms and Conditions beziehungsweise die AGB von Facebook einhält, dann ist das ja teilweise schon wesentlich strenger formuliert, als das beispielsweise die DSGVO regelt. Ein kleiner Punkt da beispielsweise, wo ich mich auch mit einigen Kollegen in diesem Bereich eigentlich ja, streiten kann man da nicht sagen, aber wo ich jetzt mal sage, da haben wir grundsätzlich andere Ansichten, ist beispielsweise beim Einsatz von Pixel. Da stellen sich ja viele auf den Grundsatz, ich schalte mal das Pixel ein und gebe dann über die Cookie-Richtlinie da eigentlich bekannt, dass ich das tue und dann eine Opt-out-Möglichkeit. Das mag vielleicht sogar nach DSGVO, je nachdem, wie man das Ganze auslegt, sogar funktionieren. Aber rein streng genommen, wenn man die Facebook-AGBs auseinandernimmt, verstößt ja das gegen die AGBs von Facebook, weil Facebook verlangt ja von jedem Nutzer, beziehungsweise vom Werbetreibenden, dass er von jedem Nutzer eine entsprechende Einwilligung hat. Und darum, wir haben das eigentlich an den meisten Orten so umgesetzt, dass auch da die Pixelnutzung über ein Opt-in erfolgt. Das heißt, der Nutzer stimmt effektiv zu, dass er das Tracking will und bevor er zugestimmt hat, werden auch überhaupt keine Pixeldaten irgendwie geliefert. Und darum denke ich, einige Unternehmen fühlen sich da relativ sicher, sind das vielleicht auch aus Sicht der DSGVO. Je nachdem, wie man es auslegt, aber handeln eigentlich grundsätzlich gegen die Richtlinie von Facebook. Und wenn es dann zu einem Streitfall käme, dann würde ich jetzt mal behaupten, könnte man dann keine Schuld irgendwie auf Facebook abschieben, so nach dem Motto, er ermöglicht etwas, was illegal ist, weil man dann gegen die AGBs von Facebook verstoßen hat.
Aber ein ADV von Facebook gibt es ja in der Form auch noch nicht.
Nee, es gibt kein ADV in dem Sinn, aber über die AGBs ist ja mit der Nutzung eigentlich ein ADV, der nicht explizit, eins zu eins geschlossen wird, ist ja geschlossen. Also da sind sich ja die Anwälte mittlerweile auch einig, dass das als ATV gilt.
Okay. Ja, aber das Thema als solches bleibt ja weiterhin heiß, ne? Also alle warten eigentlich darauf, dass was passiert. Und es ist so ein bisschen eine Unsicherheit. Und in der Tiefe, wie du es jetzt aufgeführt hast, haben auch die wenigsten Juristen, glaube ich, die AGBs von Facebook auf dem Schirm. Muss man ja auch erstmal so sagen.
Ja, primär hat man sich jetzt mal um die Anforderungen der DSGVO gekümmert.
Ja.
Und vielleicht ein bisschen weniger um was Facebook dann tatsächlich verlangt. Aber im Endeffekt muss ich ja konform sein mit der DSGVO und auch mit dem, was die Plattform verlangt.
Aber da verweisen wir natürlich immer gerne an die Anwälte unseres Vertrauens. Du hast eben schon an den Carsten verwiesen. Ich glaube, ein Thorsten Schwenke kann man im gleichen Atemzug erwähnen. Die beiden hatten sicherlich dieses Jahr sehr viel zu tun und haben sich jetzt dann auch zum Ende des Jahres zwischen den Jahren vermutlich eine Ruhepause verdient. Denn gerade beim Thema Datenschutz war, glaube ich, dieses Jahr sehr viel los. Was natürlich auch kein schönes Thema ist, was man sagen muss. Es ist ja sehr trocken, es ist eine Auslegungssache und es ist immer ein bisschen das Spiel mit den Juristen. Ein Thema, was ich persönlich sehr spannend fand und bei dir, Thomas, weiß ich auch, du bist ein großer Fan der Story-Funktion auf Facebook. Das Thema Stories und auch, wo das Ganze herkommt. Denn das Story-Format als solches kommt ja aus Instagram, aus der Plattform Instagram, die ja bekanntlich zu Facebook gehört. Gefühlt ist Instagram so die Plattform des Jahres 2018, oder? Also ich habe mal am Sonntag beim neuen Apple-Update gibt es ja die sogenannte Bildschirmzeit, die dir auflistet, wie viel Zeit du in jeder App entsprechend verbringst. Und da ist Instagram tatsächlich bei mir die Top-App.
Jetzt bei mir persönlich noch nicht, aber ich verbringe da doch auch einiges an Zeit. Instagram ist halt die heile Welt. Schöne Bilder, schöne Menschen, schönes Essen. Ich will einmal im Restaurant das Essen kriegen, wie es in Instagram abgebildet ist.
Ja.
Du hast praktisch nichts Negatives drin. Kommentare sind ja gefühlt sowieso viel weniger und dann ist noch vieles der Kommentare Bot. Negative Äußerungen oder kritische Äußerungen sieht man da generell weniger. Und inhaltlich News und Negatives ist ja da kaum zu sehen. Daher ist die Stimmung grundsätzlich auf der Plattform gut mit all den Filtern und Möglichkeiten. Kriegt jetzt auch der nicht absolute Fotoprofi einigermaßen schöne Bilder hin. Daher kann ich schon vorstellen, dass die Plattform sehr gut bei Menschen ankommt.
Okay.
Nichtsdestotrotz, wenn man schaut, Funktionalität Instagram heute versus was bietet Facebook, ist Instagram halt nach wie vor extrem bild- und videolastig. Mhm. Klar, Handy optimiert oder Hauptnutzung natürlich auf dem Handy. Aber es ist natürlich weder eine News-Plattform noch eine Plattform für unheimlich starke Diskurse. Daher, ja, sie ist sehr beliebt, aber ich glaube nicht, dass sie in dem Sinn eins zu eins Facebook einnimmt.
Aber die Plattform Facebook, also oder Facebook als solches hat ja verstanden, dass die Art und Weise, wie Unterhaltung funktioniert und wie so Visualisierung von Storytelling in Form der Stories, was sie dann ja irgendwo von Snapchat adaptiert haben, für die ganze Plattform spannend ist, weil es gibt jetzt Facebook Stories, es gibt den Status auf WhatsApp und es ist sicherlich auch kein unspannendes Placement für Ads.
Also ich habe auch im Gespräch mit Mitarbeitern von Facebook habe ich gehört, dass beispielsweise WhatsApp Stories, also beziehungsweise Status,
ja,
weltweit gesehen stärker genutzt wird als jetzt beispielsweise Instagram Stories.
Okay.
Gefühlt in meinem Umkreis nutzt praktisch niemand WhatsApp Status, aber anscheinend sei das auch wieder in der Dachregion überdurchschnittlich schlechter genutzt als im Rest der Welt. Und daher gebe ich da nicht immer wahnsinnig viel auf meine eigene Wahrnehmung oder auf was macht mein Umfeld, sondern da muss man Mengenzahlen ansehen. Und ja, die Stories sind ein cooles Format. Man sieht ja jetzt auch, dass Facebook die sowohl auf dem Smartphone wie auch auf dem Desktop innerhalb von Facebook massiv pusht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das im Zusammenhang mit kommenden Aktivitäten noch mehr in den Fokus rückt. Also das Format an sich ist grundsätzlich schon spannend.
Also wir müssen alle vertikal denken. Egal ob Video oder Bild.
Ich meine, da muss man ja nur auf die eigene Nutzung des Handys schauen und mal ganz ehrlich, wer von uns dreht das Handy, um sich ein Video quer anzuschauen? Das macht kein Mensch. Entsprechend, ja, vertikal ist die Zukunft und wenn man die Nutzungszahlen Desktop, Mobile generell so ein bisschen im Auge behält, dann darf wirklich niemand mehr an Desktop denken.
Absolut. Gut, dann kam ja noch das Thema Instagram TV, ne, im, ich glaube, Juli dann.
Schaust du das?
Ich schaue es tatsächlich seit knapp 4 Wochen. Ein Fotograf, dem ich auf Instagram folge, Paul Ripke, der jetzt auch einen grandiosen Podcast aufgelegt hat mit AWFNR, mit Joko Winterscheid zusammen, macht ein Daily Ripke, also ein tägliches Format auf IGTV, ja. Wo er kurz Bilder zeigt oder was er am Tag erlebt hat, in Form von so einem, ja, früher würde man das, glaube ich, Vlog nennen, weiß nicht, was es heute heißt oder wie es heute heißt, aber das ist tatsächlich ein Thema, was ich mir so anschaue, ja. Und auch regelmäßig. Und das ist auch das erste Mal, dass ich IGTV bewusst wahrgenommen habe in der Nutzung und auch, wie ich das finde und wo ich da hinkomme. Wir haben jetzt tatsächlich den neuen Adscamp-Trailer für nächstes Jahr auf IGTV ausgespielt und haben tatsächlich da sehr gute Resonanzen bekommen, überdurchschnittlich viele Reaktionen und zum ersten Mal auch das Feedback von den Leuten, weil das so, mittlerweile wird es ja im Placement in der Instagram-App ganz oben angezeigt. Ja. Also wie so ein Overlay, kleiner Banner, der sich von oben einklappt. Und das ist tatsächlich sehr prägnant, weil wenig Leute Content auf IGTV erstellen und du dieses Placement da oben am oberen Rand der App halt sehr lange hast. Und ich glaube, das ist noch ein Spot, den man für sich sehr schnell beanspruchen kann, weil die Rivalität um diesen Platz halt noch nicht so groß ist.
Also ich persönlich bin IGTV kaum aktiv, wobei ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe schlicht und einfach zu wenig Zeit, mich da regelmäßig durchzusehen. Sehe das aber beispielsweise bei meiner Frau, die nutzt das ganz gut und ganz viel und also da bin ich vielleicht jetzt so ein bisschen der atypische. Aber auch sonst Bewegtbild am Fernsehen ist bei mir aufgrund Arbeitsbelastung und anderen Themen, die mich noch interessieren, dann vielleicht ein bisschen in den Hintergrund.
Okay, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was Spannendes, was 2019 definitiv noch primär in den Fokus rückt. Du hattest jetzt eben WhatsApp angesprochen. Ein kleines Update, was es dann im September gab, war, dass man auf einmal WhatsApp im Business Manager integrieren konnte, als Firma.
Ja.
Hat jetzt noch nicht so die riesen Auswirkungen, ist aber eine Vorbereitung auf 2019. Ja.
Ich persönlich bin jetzt da nicht mal so scharf auf den Business Manager, um es da zu integrieren. Aber was richtig spannend wird, ist mit diesen WhatsApp-Marketing-Partnern, die kommen werden, die dann halt auch dafür entsprechende API-basierte Tools zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das wird dann richtig geiler Scheiß, wenn man dann WhatsApp auch wirklich skalierbar nutzen kann und nicht mehr im Einzelantwort-Modus ist, sondern darüber auch Push etc. machen kann. Also das ist definitiv ein großes Thema 2019, wenn auch in vielen Bereichen kostenpflichtig, aber das wird seinen Weg machen.
Ich habe tatsächlich noch aus meiner alten Verlagsvergangenheit ein paar Erfahrungen damals mit What's Broadcast, jetzt Messenger People, gesammelt bei unterschiedlichen Kunden. Und es ist unfassbar, wie die Resonanz ist. Also zum einen natürlich das Thema Bot und Messaging ist nicht umsonst so hoch aufgehangen, wie es von der Plattform und den Dienstleistern auch entsprechend aufgehangen wird. Aber die Resonanz, die darüber kommt, wir haben ja eben schon den Bot fürs Adscamp kurz angesprochen, also für abgeschlossene Veranstaltungen, aber auch alleine jetzt für das Thema Newsletter oder News Alert oder sowas wie Customer Care ist super spannend.
Ich glaube einfach, da muss bei den Unternehmen, bei vielen ein Umdenken kommen, die jetzt vielleicht ein bisschen mit WhatsApp schon experimentiert haben. Gerade über solche Dritt-Tools, die dann da Empfängerlisten aufgebaut haben und so weiter, oder virtuelle Empfängerlisten aufgebaut haben über mehrere Telefonnummern etc., dass da ein Umdenken kommen muss, weil WhatsApp Business, so wie es Facebook vorgestellt hat, da liegen ja auch ganz klare Kostenstrukturen dahinter. Das halt ein Broadcast, wo ich an Leute rausgehe, der kostet halt Geld. Und ich glaube, in einem skalierbaren Umfeld, wir haben jetzt das auch schon mit 1, 2, 3 größeren Unternehmen, haben wir jetzt das den ganzen Case schon durchgespielt für, ich sage jetzt mal, Newsletter-Thematiken und Push-Benachrichtigungen, die dann auch tatsächlich Werbecharakter oder Mobilisierungsaktivierungscharakter haben. Das ist hochspannend und klar kostet das Geld, nur was hat mich in der Werbung bis jetzt nichts gekostet. Also von dem her eigentlich normaler Lauf der Dinge.
Ja. Dann gab es noch ein Thema fernab von dem ganzen Messenger-Thema, dass Interessen mal wieder, also Interessen, die ich buchen konnte im Werbeanzeigenmanager, rausgeflogen sind oder ausgeschlossen wurden, nicht mehr verfügbar waren. Unter anderem die sehr bekannten Expats. Ja. Du kennst die Situation auch aus den Seminaren. Wir beide sind ja bei der 121 Watt unterwegs und schlauen die Menschen auf im Bereich Facebook Advertising. Ja. Und die Expats sind oft ein Interesse, was bekannt ist, beziehungsweise was oft genutzt wird, um mögliche Fake-Likes auf gesponserte Beiträge entsprechend zu unterbinden. Jetzt gibt's die Expats in der Form nicht mehr. Wie würdest du vorgehen, um weiterhin möglichst Fake-Likes zu unterbinden oder zu versuchen, dass echte User in Anführungszeichen auf meine gesponserten Beiträge gelangen?
Also ich meine, grundsätzlich Möglichkeiten hast du da immer noch mit Ausschluss von gewissen Interessen, die bei dieser möglichen Fake-Zielgruppe vorherrschen könnten. Das kann auch damit zusammenhängen, dass man gewisse Regionen oder Themengebiete wieder negativ setzt. Auf der anderen Seite.
Hast du da Beispiele?
Ja.
Also ein
ich sage jetzt mal, wenn du da auf arabische Fake-Likes oder auf angebliche Fake-Likes, also ob das ja wirklich Fake-Likes sind bei 2% arabischen Sprachanteil innerhalb von Deutschland, da kann man ja noch darüber diskutieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Al Jazeera und solche Dinge ausschließt, da reduzierst du ja das schon mal ein bisschen. Und Okay. Das andere, was da dann noch mitspielt, lustigerweise haben wir diese Problematik, beziehungsweise ich muss so sagen, wir haben diese Problematik generell relativ wenig selber. Und wenn ich bei den Seminaren ein bisschen auf den Zahn fühle, was für Dinge, dass sie bewerben, dann ist das ja meistens mit der Zielsetzung Page-Likes oder wenn es die Zielsetzung Interaktion beziehungsweise Engagement auf Seitenbeiträge geht. Und ich meine, Jan, da weiß ich, da denkst du ganz ähnlich wie ich, aber wir sind da vielleicht schon ein bisschen zielgetriebener unterwegs oder eher Business-zielgetriebener. Wenn ich jetzt beispielsweise auf Conversions gehe oder wenn ich auf Link-Klicks gehe oder Lead-Generierung, also auf Business-Ziele, wo dahinter auch Geld steckt, beziehungsweise wo ich etwas erreichen will, da haben wir ja diese Problematik gar nicht. Und von dem her ist da eigentlich meine Grundsatzeinstellung dazu, da sollte sich jeder Marketer halt auch einmal Gedanken machen, ist das Ziel, was ich verfolge, tatsächlich ein sinnvolles Ziel? Weil wenn ich auf sinnvolle Ziele gehe, habe ich eigentlich diese Problematik nicht.
Aber wenn wir dann einer Logik von Facebook folgen, sagen wir mal, wir haben irgendwie einen Awareness-Funnel und wir gehen auf Reichweite oder Video-Views, dann hast du ja trotzdem einen Anteil solcher Likes oder Profile, wo du dich fragst, wo kommen die jetzt her?
Ne, also es, viele werden sich ein Video nicht zu 50% durchsehen.
Das ist absolut richtig. Das ist ja dann die Frage, wie geht man weiter eine Stufe tiefer? Aber man sollte ja trotzdem weiterhin irgendwo auch überlegen, nicht nur wie, also das ist meine Philosophie, wie kriege ich nicht nur gezielt eingegrenzt, sondern wie kann ich auch bewusst irgendwie ausschließen oder halt abgrenzen, um zu sagen, also dein Beispiel mit Al Jazeera ist ja genau richtig, zu sagen, welchen Habitus hat die Zielgruppe, egal ob fake oder real, ja, den ich bewusst kenne, wo ich weiß, dass ich dadurch durch den Ausschluss halt entsprechend weiter segmentieren kann. Das ist ja schon was, wo sich dann auch, also gerade die Möglichkeit, bewusst auch Dinge auszuschließen oder auch sich mal bewusst zu machen, wen möchte ich denn ausschließen, ohne dass jetzt irgendwo negativ, also ausschließen ist ja immer so ein bisschen negativ behaftet, aber es hat es ja gar nicht, also einfach zu sagen, ich mache mir Gedanken über die Zielgruppe und weiß bewusst, wen ich nicht haben möchte, ist ja auch schon ein Mehrwert, wenn ich Anzeigen schalte und kann mich nach vorne bringen. Dann ein Thema, wo ich tatsächlich selber erst im Seminar drüber gestoßen bin, als ich es live zeigen wollte, das Thema Canvas-Ad, denn die Canvas heißt nicht mehr Canvas, sondern heißt jetzt Instant Experience, hat ein komplettes Makeover bekommen, heißt jetzt anders. Ich persönlich finde ein Canvas als solches immer sehr nett zum Anschauen, aber sehe immer noch sehr wenig Werbetreibende, auch in 2018, die es einsetzen. Glaubst du, dass das Format sich zukünftig als das dominante Format durchsetzt im Vergleich zu Video oder zu Bildern oder Slideshows oder Karussells? Oder wie siehst du die Instant Experience für 2019?
Also grundsätzlich Instant Experience Canvas ist ja alter Wein in neuen Schläuchen. ich persönlich liebe das Format.
Okay.
Und warum wird das so wenig eingesetzt? Es ist ein bisschen komplexer im Aufbau. Vor allem, wenn du was Schönes machen willst. Mhm. Und wenn ich natürlich mit kleinen Budgets arbeite, wenn ich jetzt sage, okay, da schalte ich mal 100 Euro Ads dahinter oder da 200 Euro, dann lohnt sich ja eigentlich der ganze Aufwand gar nicht, da eine schöne Instant Experience dazu anzulegen. Mhm. Wir arbeiten bei vielen Kunden mit ordentlichen Budgets. Also da hat eine Kampagne dann schon mal ordentlich einen fünf- oder sechsstelligen Budgetbetrag dahinter. Da kann ich auch ein bisschen Zeit einsetzen, um intelligente Ads aufzubauen. Und die Instant Experience, die ist von mir aus gesehen eben ein sehr, sehr spannendes Format, weil extrem schnell geladen. Mhm. Das heißt, ich kann diesen Gap zwischen, ich klicke auf ein Ad und warte dann, bis die Webseite geladen ist, versus ich drücke schon vorher wieder den Zurück-Button, den kann ich da definitiv schließen. Und ich glaube, ganz viele Werbetreibende, die gehen da teilweise immer noch ein bisschen mit falschen Einstellungen an die Sache ran. Vielmal ist ja das Ziel, Menschen auf die Webseite zu führen. Nur Menschen auf die Webseite zu führen oder Menschen aus der Plattform herauszuführen, ist ja eigentlich immer der härteste Bruch gegenüber dem Erlebnis auf Facebook oder auf Instagram direkt. Mhm. Das heißt, gerade im Bereich Awareness, Branding, warum sollte ich jemanden auf eine Microsite bringen, wo ihm dann Dinge erklärt werden, die ich wunderschön in einer Instant Experience abbilden könnte? Ein Vorteil von mir aus gesehen bei den Instant Experience, neben dem, dass sie extrem schnell geladen sind und auf jedem Handy toll dargestellt werden, ich habe wieder eine Funnelstufe mehr. Jetzt angenommen, ich schalte ein Video und lege eine Instant Experience dahinter, dann habe ich den ersten Funnel auf dem Video, das zweite beim Öffnen der Instant Experience und der dritte beim Klick innerhalb der Instant Experience. Das heißt, ich kann da eigentlich schon mehrere Retargeting-Punkte setzen oder halt eine Journey abzeichnen. Und wenn ich jetzt mal sage, ich mache den Awareness-Bereich und ich mache den Consideration-Bereich innerhalb von einer Instant Experience und gehe dann erst für den effektiven Action-Bereich auf die Webseite, wo es die Transaktion braucht, dann spare ich da ja eigentlich schon mal viel Zeit und Möglichkeiten an und kann mir aber sauber einen Funnel zurechtlegen. Und darum denke ich, das Format ist grundsätzlich extrem spannend, aber es ist für den Werbetreibenden sicherlich ein bisschen zeitaufwendiger.
Und du brauchst einen guten Grafiker?
Du brauchst einen guten Grafiker, der das Format versteht, der halt grundsätzlich schon mal vertikal denken kann und auch ein bisschen versteht, was will ich überhaupt wie darstellen, ohne dass es zu fest gespielt ist, sondern halt die Möglichkeiten gut ausnutzt. Und ich finde es ein grandioses Format.
Ich spiele tatsächlich sehr gerne damit rum, aber wir kriegen wenig Kunden davon überzeugt, den Aufwand zu gehen, um eine Canvas zu erstellen. Aber das wird sicherlich auch mehr werden, gerade dadurch, dass das, wie du gerade schon schön beschrieben hast, das vertikale Denken dann einsetzt, wenn es noch mehr in die Richtung Stories auch geht.
Also ich meine, wenn man sich natürlich überlegt, ich habe eine Facebook- oder Instagram-Story, die spielt vertikal und ich ziele von der auf eine Instant Experience ab, die auch vertikal läuft, die sich dann noch scrollen lässt, die ganz viele Möglichkeiten mit einbaut, dann ist ja das eigentlich nur die konsequente Weiterführung von dem, was ich bewerbe.
Absolut.
Und dann ganz viele Firmen langsame Webserver haben und, auch sorry für den Ausdruck, beschissene Mobile Landing Pages, ist eine Instant Experience immer halt wesentlich sinnvoller im Einsatz als der Klick auf die Website.
Und wie du schon richtig gesagt hast, einfach eine zusätzliche Möglichkeit weiter zu segmentieren und eine Funnel-Stufe ja. einzuziehen, die mich dann auch in der Qualität und in der Ansprache einfach ein bisschen weiterbringt. Das genau. Thema Qualität und Weiterbringen, gerade natürlich jeder Kanal ringt darum, sich die Conversions auf seine Fahne zu schreiben, wenn es dann am Ende Conversions gibt. Im Zuge dessen hat Facebook natürlich auch ein Tool ins Rennen geschmissen, dann im November mit Facebook Attribution, was alle Performance-Kanäle abbildet, vorbereitende Conversions dann oft in Form von Facebook oder Instagram transparenter macht. Wie sind deine ersten Erfahrungen zum Thema Facebook Attribution?
Also ich finde es ein spannendes Tool. Schlussendlich alle Kanäle ringen darum. Es bringt mir ein bisschen mehr Klarheit hinein. Mhm. Es ist nicht ganz so trivial im Einsatz, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag. Und ich glaube, der Querblick zu anderen Messmethoden, die man einsetzt, braucht es da auch weiterhin. Aber gerade Facebook Attribution in Kombination mit Facebook Analytics ist von den Insights, die man gewinnen kann, glaube ich, sehr spannend. Und wenn dann noch mehr Drittpartner integriert werden können, die Liste sieht ja dann doch noch einiges vor, was noch kommen sollte, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein sehr gutes Tool ist, um besser festzustellen, was überhaupt wo wie zustande kommt. Und ich glaube, es öffnet auch ganz vielen Marketern und Werbetreibenden halt generell auch ein bisschen die Augen, dass man weniger auf diesem Last-Click fährt, sondern halt sich überlegt, was braucht es überhaupt im Funnel drin, beziehungsweise in der Customer Journey, dass halt nicht das eine Ad schlussendlich alles richtet.
Was ich ja spannend finde, ist, Facebook Analytics ist schon so ein mächtiges Tool und irgendwie sehr kurz erst am Markt gefühlt. Und Facebook rollt halt einfach das nächste mächtige Tool direkt hinterher aus, ohne selber gerade, also du hast ja eben schon diesen Profi-Modus beschrieben, ja, also Facebook Analytics und Facebook Attribution in dem Fall sind natürlich wahrscheinlich für, weiß ich nicht, 25-30% der Werbetreibenden auf Facebook überhaupt spannend oder überhaupt greifbar in der Form, dass man es in der Tiefe verstehen kann.
Du bist jetzt relativ großzügig. Ich hätte gesagt, für etwa 5-10.
Okay. Man muss, ja, ne, bei so Aussagen, das, die kommen ja aus dem Bauch raus, aber trotzdem, da wird sehr viel Datenpower aufgefahren, die natürlich in den nächsten Jahren einfach noch viel tiefer gehend analysiert werden kann. Und es ist notwendig, dass die Plattformen diese Datenmengen bereitstellen, auch im Zuge der Transparenz. Aber ich finde, es ist dem Online-Marketing-Anwender, der mehrere Kanäle im Blick haben muss, ist es schon eine sehr große Herausforderung, diese Tools in der Tiefe dann überhaupt komplett zu durchsteigen. Ne? Also das ist, also bis Facebook Attribution, glaube ich, in dem Fall dann von allen komplett eingesetzt werden kann, dann ist halt August 2019 gefühlt. Mhm. Und das ist schon, also die einfach die Dynamik ist beeindruckend, in welcher Form die Plattform solche mächtigen Tools dann halt auch ausrollt, aber die Notwendigkeit ist ja da, um einfach zu sagen, es gibt halt verschiedene Attributionsmodelle und Methoden mit verschiedenen Kanälen, die man irgendwie übereinander legen muss, um am Ende zu gucken, welcher Kanal gewinnt. Und ich glaube persönlich immer noch, am Ende sind es dann 25-30% Conversions, die halt irgendwie nicht sauber zuzuordnen sind. Ne?
Ja, das wird so bleiben. Wobei, weißt du, ich glaube ja, grundsätzlich helfen diese Modelle auch mit, dass bei Unternehmen besser verstanden wird, dass halt vielleicht einfach Last-Click-basierende Modelle irgendwo dann veraltet sind. Und da muss noch viel passieren. Du hast es angesprochen, Analytics ist ein mächtiges Tool. Wenn wir generell schauen, wie weit das Unternehmen sind, beispielsweise im Einsatz von Facebook Pixel, was man da noch alles eine Segmentierung reinbringen könnte, zusätzliche Events, weiß der Teufel was. Ich glaube, da braucht es ein relativ gutes Verständnis für Attribution plus das ganze Analytics-Thema. Und wenn man dann einmal sieht, was noch möglich wäre, dann kommt halt auch der Punkt, wo man vielleicht in einem größeren Konzept, wie setzt man überhaupt das ganze Thema Tagging, Events etc. auf der Website, in den Apps drin, entsprechend um diese Möglichkeiten der Tools auch schlussendlich nutzen zu können.
Da muss ich, glaube ich, kurz einen Werbeblock einschieben, weil dann haben wir das Line-up fürs AdsCamp auch schon announced, wenn die Folge online ist. Wenn euch das Thema interessiert und ihr Leute kennenlernen wollt, unter anderem auch Thomas, die sich dafür interessieren, das Thema Facebook Analytics, Facebook Attribution, das Thema Tagging, Pixel, wird alles auf dem Facebook AdsCamp 2019 diskutiert. Wenn ihr da Bock drauf habt, kommt einfach mal vorbei, adscamp.de, da findet ihr alle Infos. Und jetzt sind wir im Dezember und im Dezember gab es auch eine wichtige Änderung, die so ein bisschen, also ich hätte tatsächlich gedacht, dass es höher aufgehangen wird, das Thema Frequency Capping auf Facebook wurde ein bisschen aufgebrochen, denn man ist von einer Tagesbetrachtung auf eine Stundenbetrachtung gegangen und man hat so dieses Frequency Capping aufgebrochen. Finde ich, ist schon eine sehr beachtliche Änderung im Feed, denn eine Ad kann oder eine Seite kann jetzt dreimal häufiger als bis jetzt Ads schalten oder die ausgeliefert werden.
Ja, also in der Tat, ich bin auch sehr, sehr froh um diese Änderung. Warum das nicht mehr Furore gesorgt hat oder warum das Thema nicht höher aufgekocht hat, ist, glaube ich, auch damit geschuldet, dass viele Werbende schlicht und einfach nicht wissen, was die Limitierung war.
Okay.
Früher war das ja mal sogar 2 Impressionen bei Nicht-Fans und 4 Impressionen bei Fans pro Tag. Dann war es mal 4-4 und jetzt sprechen wir beim Newsfeed von 12-mal am Tag, also wie du sagst, 3-mal häufiger. Ich glaube, diese Änderung dürfte aber auch damit zusammenhängen, dass viele Werbetreibende, die über große Budgets verfügen, sich da auch tatsächlich eine wesentlich höhere Frequenz wünschen.
Aber das muss man ja jetzt nochmal genau den Leuten sagen, die oder unseren Zuhörern sagen. Also ihr hattet bis jetzt ein Frequency Capping von 4 Impressionen pro Seite pro Tag, egal wie viele Kampagnen und verschiedenen Ads ihr geschaltet habt, ne?
Und parallel dazu noch eine bezahlte Anzeigenkampagne im Laufen hatte und parallel dazu dann vielleicht noch ein Video, dann wurde diese 4 Impressionen auf diese, mal angenommen, es war immer an die gleiche Zielgruppe etc., dann haben sich eigentlich diese 3 Werbekampagnen oder diese 3 Ads, haben sich diese 4 Impressionen geteilt. Mhm. Und jetzt wurde das im Newsfeed bei Facebook auf 12 am Tag angehoben, beziehungsweise 8 beim Instagram Newsfeed, beziehungsweise bei den Instagram Stories sprechen wir von 2-mal am Tag. Mhm. Das ist natürlich schon eine markante Erhöhung. Gleichzeitig, glaube ich, ist dieses Thema Frequenz bei vielen Werbetreibenden auch zu wenig auf dem Radar, weil es gibt ja Studien von der GfK und auch anderen Messunternehmen oder Analysefirmen, die ja sagen, wenn ich eine Steigerung bei der Wahrnehmung haben möchte, dass eine Marke auch bewusster wahrgenommen wird, da sprechen wir von Frequenzen von 8 und höher. Im Performance-Marketing würden wir natürlich alle sagen, ja, so viel Frequenz braucht man nie, oder? Aber jetzt hast du ein Unternehmen, das vielleicht auch noch mehrere Produkte und Dienstleistungen parallel bewirbt. Da waren natürlich diese 4 Impressionen pro Seite, pro Tag, das war eine massive Einschränkung. Und jetzt könnte man damit natürlich entsprechend höher gehen. Und ja, ich bin froh, wurde das aufgebaut. Es gab natürlich auch viele Diskussionen, ja, wie weit müssen wir jetzt Kampagnen aneinander vorbeiplanen und, was jetzt so ein bisschen auch entschärft wird.
Ja, ich bin auch relativ froh, weil gerade die Vielzahl an Ads und verschiedenen Zielen, die dann doch zeitgleich verfolgt werden über einen Account oder über eine Seite, sind ja sehr divers und gerade in einer Funnel-Logik werden ja sehr viele Zielgruppen häufiger angesprochen mit verschiedenen Ansprachen, Upsell-Angeboten, Verlängerungen, wie auch immer. Ja, und dementsprechend finde ich, ist das schon ja auch eine Notwendigkeit dem Habitus des Nutzers gegenüber geschuldet, weil die Aufmerksamkeitsspanne oder die Verweildauer auf dem Kanal als solche ist auch dieses Jahr wieder gestiegen. Die Leute verbringen mehr Zeit in der Plattform. Also es ist auch fair den Marketern oder den Werbetreibern gegenüber einfach.
Jetzt dachte ich doch, dieses Facebook sei tot und jetzt sagst du, da wird mehr Zeit verbracht.
Wer sagt denn, dass Facebook tot ist?
Ja, man hört das ja jedes Jahr wieder.
Ja, man hört so viel.
Ja, genau.
Nein, das ist ja das Thema. Also ich glaube, die Plattform für Marketer ist einfach, und wir kommen jetzt einfach auch dann zum Ausblick zum Jahr 2019. An der Plattform führt kein Weg dran vorbei. Also ich keine Plattform, in der ich so performant, granular, multimedial meine Zielgruppe anreichern kann, erreichen kann. Ich habe einen sehr guten Marktzugang. Ich habe die Möglichkeit, extrem visuell Werbung zu schalten. Ja, also nenn mir einen Kanal, bei dem es spannender wird. Ihr arbeitet ja selber gerade irgendwie auch sehr viel auf das Thema LinkedIn hin, ne? Also wenn man euren Blog verfolgt, da seid ihr sehr umtriebig. Und ich finde LinkedIn als Kanal auch super spannend, nur da sind irgendwie noch Preise und CPMs, die im Raum stehen. Natürlich ist das eine B2B-Zielgruppe und sehr, sehr speziell, aber die Preise sind doch noch happig. Also für die Tests, die wir jetzt gefahren haben, war ich überrascht, dass man mal so ein CPM von 95 Euro oder 70 Euro bezahlen muss, je nachdem, welche Zielgruppe man anspricht. Und
böse Menschen behaupten einfach, dass es bei Facebook zu billig ist.
Das kann auch sein, ja. Aber gerade LinkedIn und auch Pinterest, wenn es dann kommendes Jahr kommt als Plattform, auf denen ich Ads aussteuern kann, sind das, glaube ich, die zwei Player, die ich neben Facebook noch ins Visier nehmen würde. Also die Facebook-Werbeplattform, die LinkedIn-Werbeplattform und die Pinterest-Werbeplattform. Was kommt 2019 auf dich so zu oder worauf stellst du dich persönlich ein, wenn du dir das Thema Performance Marketing Advertising anguckst?
Also grundsätzlich bin ich der Meinung, noch mehr Funnel-Geschichten. Mhm. Wir haben schon die letzten, also das Jahr, das letzte Jahr da extrem Fokus auf das gelegt. Das wird von mir aus gesehen noch stärker kommen. Wo wir uns im Unternehmen darauf einstellen, ist generell die Thema Attribution, Analytics, das noch intelligenter einzusetzen. Und wo ich persönlich tatsächlich einen Trend sehe und auch denke, da kommt im nächsten Jahr bei vielen Menschen mehr der Durchbruch, ist das ganze Thema mit intelligenten Chatbots, dass man Kampagnen auch in die Richtung weiter vorantreibt und dann tatsächlich irgendwo auch in ein Dialogmarketing eintritt.
Also Dialogmarketing als zusätzliche Funnelstufe, also ja. Der Chat oder die direkte Kommunikation 1:1 mit dem Kunden.
Ja, 1:1, nicht manuell, wie wir das verstehen, so nach dem Motto, jetzt sitzt da jemand und chattet mit der Person, sondern halt dann User geführt, die Leute in einer Mechanik noch weiterzubringen und das zusätzlich dann halt wieder mit Messpunkten anzureichen, die eine genauere Ansprache erlaubt. Ich bin persönlich ja extremer Fan von zielgruppengerechter Ansprache und Individualisierung. Da sieht man natürlich auch verschiedene Trends und Empfehlungen. Viele behaupten da ja möglichst große Zielgruppen mit identischer Ansprache etc. Da bin ich der Meinung, dass je individueller angesprochen wird, desto besser funktioniert es. Und ich bin auch der Meinung, dass man da halt gerade mit intelligent aufgebauten Chatbots noch extrem stark in die Richtung noch besser funktionieren könnte.
Und das Spielen mit so Chatbots macht auch einfach Spaß, ne? Das muss man auch sagen.
Ja, klar. Also, absolut. Ich bin ein großer Fan vom Thema. Ich hoffe, dass dieses Thema auch bei den Nutzern immer mehr ankommt. Wir setzen ja bei uns auf der Facebook-Seite ebenfalls einen Bot ein. Ist teilweise auch lustig, wenn man dann dem Bot zuschaut, beziehungsweise den Menschen zuschaut, wie sie mit dem Bot interagieren. Mhm. Wie Leute da sehr galant durch diese Welt hindurchgleiten und andere sich dann teilweise doch ein bisschen dämlicher anstellen damit. Aber ich glaube, so Google Home, Alexa, generell das Sprachgesteuerte, das kommt immer mehr in diese Dialogform rein. Und von mir aus gesehen ist das die logische Konsequenz, dass es auch auf der Plattform über Messenger und auch in der Thematik WhatsApp drin entsprechend vorangetrieben wird.
Lustige Anekdote, es gibt Menschen, Felix, viele Grüße an dich, Felix Beilert, der sehr oft unseren Chatbot von der Konferenz in seinen Seminaren zeigt. Und immer wenn er mit unserem Chatbot schreibt, bekomme ich eine Notification. Und manchmal mische ich mich dann einfach in den Bot ein. Ne? Also er schreibt mit dem Bot, um den Teilnehmern zu zeigen, was der Bot alles kann. Und wenn ich gerade Zeit habe und Muße, dann antworte ich manuell. Führt auch zu sehr lustigen Effekten.
Ja, also habe ich tatsächlich bei unserem Bot auch schon 2-3 Mal ausprobiert und ja, das ist tatsächlich recht lustig, was man da bei Leuten auch provozieren kann. So nach dem Motto, du tippst relativ langsam, geht das nicht auch schneller und so. Das dürfte dann sicherlich auch für Erheiterung auf der anderen Seite
stehen. Gib uns doch mal ein Keyword, was man eurem Bot schicken kann, um kurzen, lustigen Unterhaltungsmoment zu genießen.
Ja, gib mal ein Schimpfwort oder ein Körperteil, wo du dich draufsetzt.
Okay, alles klar. Also alle auf die Facebook-Seite von Hutter Consult gehen und da entsprechend mal den Chatbot ausprobieren. Ihr seid mittlerweile auch eine AG, das ist auch 2019 passiert, oder? Oder Ende 2018? Ende 2017 und dann so rum. Wir sind ja noch nicht in.
Ja, wir haben uns zur Umfirmierung entschlossen, um da auch einige der Mitarbeiter dann irgendwann an der Firma beteiligen zu können. Und wir sind 2018 nochmal stark gewachsen und 2019 wird auch nochmal so ein kleiner Wachstum drin sein. Also Thema macht weiterhin Spaß und ich glaube auch da ganz stark, dass Facebook und Instagram und WhatsApp auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Ich hoffe, der Aktienkurs wird sich dann da auch wieder ein bisschen erholen. Finanziell gab es schon schönere Jahre als 2018, wenn ich so mein Aktiendepot betrachte, aber man soll ja nicht jammern.
Nein, also kurzer Funfact, der Aktienkurs vor einem Jahr war bei 153 Euro und ist aktuell bei 135 Euro. Da könnte man natürlich auch wieder rein interpretieren, dass Facebook keine Zukunft hat und dass es den Bach runtergeht. Aber ich glaube auch, das ist eher ein langfristiges Investment, was man da geht. Nichtsdestotrotz, du hattest jetzt gerade schon euer persönliches Wachstum auch angesprochen und das Thema Kompetenz und Know-how-Aufbau. Ich glaube persönlich, 2019 werden Unternehmen, die das Thema haben schleifen lassen, extrem unter Druck und Zugzwang geraten, weil das Thema Fortbildung und Kompetenzaufbau, Inhouse-Kompetenzen, Ressourcen auf das Thema zu schieben, wird eklatant werden, weil das, was wir eben besprochen haben in den knapp 70 Minuten, in denen wir jetzt schon sprechen, das kann kaum eine Person irgendwo zusätzlich abbilden zum neben Social Media oder Online-Marketing oder SEO oder wie auch immer. Dementsprechend glaube ich immer noch, dass das Thema Fortbildung und Weiterentwicklung und auch Inhouse-Kompetenzen aufbauen.
Ich habe jetzt gerade am Wochenende dazu etwas gelesen, sind zwar Zahlen aus der Schweiz, aber wahrscheinlich dürfte das in Deutschland nicht anders sein, dass Unternehmen pro Mitarbeiter im Jahr etwa 5 Tage in Infrastruktur und Geräte investiert, etwa 2 Tage in Software, aber nur einen halben Tag in Weiterbildung. Da kann sich ja jeder seine Sache denken. Also ja, das Thema Fortbildung, ich finde das teilweise krass, wie wenig das Unternehmen darauf Wert legen, weil das Thema wächst und wächst. Es wird, wie du schon sagtest, in unserem Blog gibt es seit 9 Jahren, es passiert ja laufend etwas, es kommen neue Dinge dazu, die Möglichkeiten werden sowohl tiefer wie aber auch breiter. Und da der Gedanke, dass ich jemanden in einem Unternehmen habe, der sich in diesem Bereich nichts weiterbilden kann, vielleicht sogar mit Strategieansätzen arbeiten, die irgendwo vor 3-4 Jahren mal aufgeschnappt wurden, da hätte ich persönlich als Geschäftsführer eines großen Unternehmens, hätte ich da riesig Angst und darum auch ganz, ganz wichtig, da sollte Geld investiert werden in Fortbildung und zwar in seriöse Fortbildung, wo Themen intensiv beleuchtet wurden. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Jan, bei den Seminaren, aber wir unterrichten ja beide bei der 121-Watt.de. Wenn man dann auch die Feedbacks einholt, der Teilnehmer, die sagen ja, obwohl sie mit dem Thema schon länger arbeiten und auch relativ intensiv arbeiten, ist das, was sie in 2 Tagen gelernt haben, exorbitant viel.
Absolut. Also ich glaube, alles, was wir heute besprochen haben an technischen Veränderungen, an dem Thema Targeting, Thema Pixel, Thema, welche Kanäle kommen dazu, welche Placements, wie sieht das mit Frequency Capping aus, was kann ich noch für zusätzliche Funnelstufen einziehen, wie gehe ich mit dem Thema Kreation um, das muss halt eine Person erstmal vollumfänglich verstehen. Und es wird ja nicht gelehrt. Also ich glaube, es führt kein Weg an dem Thema Fortbildung vorbei. Und selbst da sind ja irgendwie 2 Tage Seminar sehr, sehr kurz bemessen. Ja, es ist sehr viel Input. Und natürlich lernen die Seminarteilnehmer bei uns immer was Neues. Aber was ich schwierig finde tatsächlich ist, gerade im Bereich Testing und was man der Bereich Ausprobieren und Kreativität, bedarf einfach Zeit. Und die Personen, die sich mit dem Thema und den Kanälen beschäftigen, haben halt oft diese Zeitkontingente nicht. Also sich das Thema Fortbildung vor die Brust zu nehmen, ist das eine. Und da sind definitiv die Zeitkontingente, die du eben genannt hast, viel zu kurz. Aber auch die Unternehmenseinheit als solche nimmt sich ja zu wenig Zeit, um intern Wissen auszutauschen, um Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, wenn man das 2019 nicht schafft, da auch schneller zu werden, weil die Dynamik muss man adaptieren, dann wird man bei Facebook, Instagram, LinkedIn, egal welchem Kanal, irgendwo hinten dran bleiben. Und das können sich dann viele auch nicht mehr leisten.
Teilweise wirklich Bauchschmerzen, wenn ich höre, ja, ich mache das noch neben PR-Arbeit und Marketing und all das nebenbei in der Firma, wo du dann im Endeffekt weißt, die Person hat irgendwie 10% oder 20% maximal zur Verfügung in der ganzen Woche. Das gibt teilweise wirklich ein bisschen Bauchschmerzen.
Aber wir wollen das Jahr ja nicht mit Bauchschmerzen beenden. Wir haben den Zuhörern oder euch jetzt die letzte Folge des Social Marketing Nerds Podcast 2018 beschert. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wieder super, super, super spannend. Ich freue mich auf den nächsten Besuch bei dir in der Schweiz.
Ja, Whirlpool ist vorgeheizt, das weißt du.
Sehr gut. Das Thema, wo kann man dich erreichen, ist, glaube ich, obsolet, weil dich kann man überall erreichen. Und vor allem dann am 13. 14. Mai in Köln beim AdsCamp, ja. Wo wir uns schon sehr drauf freuen. Thomas, ich wünsche dir...
Ich freue mich auch auf die Veranstaltung. Ich finde das auch wirklich toll, dass ihr das aufdehnt auf 2 Tage und einen englischen Blog dazuschaltet, zusätzliches Wissen aus dem Ausland dazu nehmt. Also Hut ab, macht weiter so, bitte.
Danke. Ist auch ein Testing, muss man auch so ehrlich sagen. Aber sonst wüssten wir ja nicht, ob es dann funktioniert oder nicht. Wir werfen da alles in die Waagschale und geben Gas. Und ich glaube, ihr könnt euch da alle auf ein cooles Event freuen. Thomas, dir vielen, vielen Dank. Danke für das Jahr 2018. Ich freue mich auf das Jahr 2019. Du hast eben gesagt, alle guten Dinge sind 3. Ich glaube, es wird nicht der letzte Podcast mit dir gewesen sein. Deswegen.
Gerne. Und darum auch allen zu hören, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören und sehen und lesen uns 2019.
Alles klar, super. Vielen Dank, Thomas. Grüße in die Schweiz. Mach's gut.
Danke.
Ciao.